Wir sind heute im Buch der Richter, Kapitel 11. Eine der interessantesten und gleichzeitig traurigsten Stellen der Bibel, finde ich. Lasst uns dort einmal miteinander dieses Kapitel lesen. Wir hatten ja zur Erinnerung letzten Sonntag diese vorausgehenden Informationen schon gehört, dass nämlich die Ammoniter sich zusammengetan haben, um Israel, das Land Gilead, also diese Ost-Jordan-Gebiet, was im heutigen Jordan liegt, wegzunehmen. Und die Frage der dort ansässigen Stämme, wer denn sich ihnen entgegenstellen wird. Und das Versprechen, wer immer das macht, der soll dann der große Anführer werden. Und wir lesen hier eine ganz andere Einleitung. Ich weiß nicht, ob jemand, wer das schon mal gelesen hat, ob jemand das aufgefallen ist. Wir haben sonst immer eine Abfolge von einem Richter zum nächsten. Ich gehe nochmal zurück in Kapitel 10. Und nach Abimelech stand Tola auf. Vers 2, und nach ihm stand Jahja der Gileaditer auf. Und von Jephtha lesen wir das nicht. Ich glaube, es wäre der einzige. Das ist nicht jemand, der aufgestanden ist, der durch Selbstermächtigung oder durch Autorität Gottes in seinen Dienst kam, weil das ein Mann war, der aufgrund seiner persönlichen Geschichte sehr verunsichert war. Und ich finde, das ein wichtiger Aspekt, dass wir in dem Buch der Richter so ein extrem breites Spektrum an verschiedensten Männern Gottes haben oder Frauen, sind ja dazwischen auch, die von ihrer Persönlichkeit und von ihrem Charakter sich so extrem unterscheiden. Ich hatte beim letzten Mal schon darauf hingewiesen, eine der Besonderheiten bei den Richtern ist, dass sie aus so unterschiedlichen Stämmen kommen. Da gibt es keine Prädestination, also keine Vorherbestimmung von meinem Bild aus dem Stamm Jude oder von dem Ältesten von Ruben oder so, sondern Männer aus unterschiedlichen, mit unterschiedlicher Herkunft. Und das ist gleichzeitig meine erste Sache, auf die ich heute hinweisen möchte, dass wir den Mut haben, unsere Unterschiedlichkeit sowohl der Berufung, auch unserer Lebensgeschichte, als auch unseres Charakters innerhalb der Gemeinde Gottes anzunehmen. Ich sage nicht auszuhalten, das ist noch ganz was anderes. Anzunehmen. Dass wir nicht versuchen, uns mit allen anderen zu vergleichen. Wir werden sicher den einen oder anderen als ein besonderes Vorbild haben, wenn dessen Lebensgeschichte unserer ähnelt. Aber wir können uns nicht mit anderen vergleichen und sagen, weil das bei ihm so war, muss das bei mir so werden, oder weil es bei mir nicht so ist, dann ist das nichts. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich finde, dass das Buch der Richter uns das intensiver wert als jeder andere Stelle in der ganzen Bibel. Diese Individuation, Therapeuten sprechen, das ist so ein besonderer Aspekt, der uns hier deutlich wird. 13 Leute, die so unterschiedlich sind, wie man es sich kaum verschiedener vorstellen kann. Und heute treffen wir auf jemanden, mit dem hätte man nicht gerechnet. Wir gucken uns mal seine Besonderheiten an. Und Jephtha, der Gileaditer, war ein tapferer Held. Er war aber der Sohn einer Hure, Und Gilead hatte Jephtha gezeugt. Und auch die Frau Gileads gebar ihm Söhne. Und als die Söhne der Frau groß wurden, da vertrieben sie Jephtha und sprachen zu ihm, du sollst nicht erben im Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Und Jephtha floh vor seinen Brüdern und wohnte im Lande Tob. Und es sammelten sich zu Jephtha lose Leute und zogen mit ihm aus.
Erste wichtige Information. Jephtha, der Hurensohn. Wird einer der bedeutenden Männer Gottes, die auch ausdrücklich im Neuen Testament noch genannt wird, mit Hebräer 11, bei den Glaubenshelden. Zeit würde mir fehlen, zu berichten, wenn die hier sind, wenn er die Hälfte hat. Also, da wird er einfach aufgeführt mit Namen. Sein Name bedeutet Löser oder gelöst. Das ist etwas oder Losmacher. Kann man schwer in unserer Sprache übersetzen. Das glaube ich auch, dass sich das in seinem Verhalten niederschlägt. Das ist keiner, der bindet, das ist keiner, der Dinge festmacht, sondern der eine Lockerheit vermittelt, einen Umgang, den wir auch im ganzen Alten Testament nicht so oft sehen. Werden wir merken, wenn wir mal diese Details uns angucken. Ich würde es nur sagen, sehr flexibler Mann. Und das bei einer absoluten Treue gegenüber Gott. Der Anfang seines Lebens war schwierig. Das war ohne seine Schuld. Dass sein Vater einfach eine Frau greift, kann er nichts werden. Recht aber sein Leben. Das ist meine Bitte. Unter uns mag das vielleicht auf niemand zutreffen. Aber wir sollten das immer im Hinterkopf behalten. Es gibt Leute, die sind so anders. Ich bin aber nichts dafür. Die sind in Situationen hineingeboren, die sind einfach schwieriger als der Durchschnitt. Wenn man so will, ist das eine Behinderung, mit der er in die Welt gesetzt wird. Und jeder wird gequatscht haben. Ja, guck mal. Dein Vater ist ja noch ein ordentlicher Kerl bekannt. Der war ja der Namensgeber für ein riesiges Gebiet. Und es wurde ihm zugeteilt. Also diesem, das war ein starker Nachkomme Josefs. Von Manasse, Magier, dann kommt Gilead. Und dann kommt dessen Sohn. Und der Erstgeborene war eben dieser Jephtha. Aber ausgeschlossen. Und er floh. Und trotzdem heißt es von ihm, er war ein tapferer Held. Das heißt für mich, er hatte wohl klein anzukämpfen. Und er hat auch gelernt, sich zu wehren. Und trotzdem kämpfte nicht gegen seine Brüder, sondern gegen ihn. Das ist das Erste, was mich fasziniert. Das gibt es bis heute, auch in der Gläubigen. Ich habe gestern eine Nachricht gekriegt von einer Mitarbeiterin, die gesagt hat, sie sehe für eine andere Gläubige eingesetzt und jetzt verbreitet sie überall üble Nachrichten. Das Schöne war, bevor sie mir das schreibt, ist der erste Satz, ihr erster Satz ist, ich bin auch in Erwartung des Festtisches im Angesicht meiner Feinde. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 23. Jephtha hat einen Feind, die kam aus der eigenen Familie. Und trotzdem verbittert er. Aber es verunsichert ihn. Woran ist das zu merken? Wenn wir weiterlesen?
Ja. Zuerst
wer so ausgegrenzt wird, wird ein Sammelpunkt für Ausgegrenzte. Ich sage es andersrum. Wenn wir uns um Menschen kümmern wollen, die aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden aufgrund von Sucht und psychischen Auffälligkeiten und so weiter, ist die notwendige Voraussetzung, dass wir selber ausgegrenzt sind. Wir halten uns sonst immer solche Leute von Leid. Ich hatte das gestern gerade mal erzählt. Das war eine meiner ersten Erfahrungen, die ich in Cancun gemacht habe, als ich 85 dorthin kam. 84, ich denke, muss Mitte 85 gewesen sein. Sind zwei verschiedene Leute auf mich zugekommen. Einer hat gesagt, naja, irgendwas muss mit dir selber nicht stimmen. Wenn du dich hier irgendwie so verkümmerst, kann mit dir selber was nicht in Ordnung sein. Was ist denn das? Da war ich mal, das war ein Kirchenmann. Das war der Mann, der vom Pastor mir zuordnet war, um mich in meine Arbeit hineinzuführen. Keine Idee, was die Liebe des Christus uns bringt. Das zweite war eine Frau, die ich nicht kannte, die auf mich zugekommen ist und hat gesagt, eins sage ich Ihnen aber, wenn Sie sich hier um die Seuche kümmern, den, sagt man an den, den kriegen Sie nicht. Ich bin direkt von der Straße nach Hause gegangen, auf die Knie, meine Frau dazu geholt. Ich habe gesagt, als Zeichen deiner Macht bitte ich dich um diese beiden Worte. Beide sind so frei geworden. Nach Jahren. Die anderen Worte hat Gott mir gegeben, um daran zu lernen. Die ganze Gegend, die nicht ausgestiegen ist, die Gnade Gottes nicht angenommen hat, hat Gott dahin gegeben, wie das im Propheten Jesaja irgendwo heißt, er gibt um deinen Willen Völker dahin. Wirklich, wir, um uns fähig zu machen, um uns mit der Autorität Gottes zu salben, gibt Gott Völker hin. Und das ist zum Beispiel das, was wir heute in diesem Kapitel lesen. Da kann man sagen, Jephtha war ein Richter und hat das Volk Israel gerettet. Aber das Wichtigste ist, er ist bis heute ein enormes Beispiel für treue Nachfolge. Und zweitens, er ist ein Mann, den Gott rehabilitiert hat. Er hat also andere ausgestoßen an sich und damit die Basis für sein späteres heldenhaftes Handeln. Und es geschah nach einiger Zeit, da kämpften die Kinder Ammon mit Israel. Das geschah, als die Kinder Ammon mit Israel kämpften, gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephtha auf dem Land Tob zu holen. Das Land Tob heißt das schöne Land. Keine Ahnung, ich glaube, der Oman hat heute dieselbe Bedeutung. Und sie sprachen zu Jephtha, komm und sei unser Anführer, dass wir gegen die Kinder Ammon kämpfen. Und Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead, seid ihr es nicht, die mich gehasst und mich aus dem Haus meines Vaters vertrieben haben? Und warum kommt ihr jetzt zu mir, da ihr in Bedrängnis seid? Und die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha, darum sind wir jetzt zu dir zurückgekehrt, dass du mit uns ziehst und gegen die Kinder Ammon kämpfst, und du sollst uns zum Haupt sein, allen Bewohnern Gileads. Und Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead, wenn ihr mich zurückholt, um gegen die Kinder Ammon zu kämpfen, und der Herr sie vor mir hingibt, werde ich euch dann wirklich zum Haupt sein? Und die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha, der Herr sei Zeuge zwischen uns, wenn wir nicht so tun, wie du geredet hast. Da ging Jephtha mit den Ältesten von Gilead, und das Volk setzte ihn zum Haupt und zum Anführer über sich. Und Jephtha redete alle seine Worte vor dem Herrn in Mizpah. Was ist auffällig?
Vergangenheit hat ihn wirklich geprägt. Hört man aus seinen Worten, dass er das nochmal erwähnt hat, dass er vertrieben wurde und dass daraus dann wirklich so eine gewisse Unsicherheit kommt.
Er ist verletzt. Das kann man nehmen. Und er nimmt nicht einfach das an, sondern versichert sich auch. Das Krasseste, was er hat, ist. Und das vergleicht man mit den Richtern, die wir bisher betrachtet haben. Nie sonst ist berichtet, was immer er redete, redete er vor dem Herrn. Das war ein Mann, der sein Leben auf Gott ausgerichtet hat. Und gleichzeitig so nüchtern. Ich wünschte, wir alle lernen von diesem Mann. Ganz nüchtern im Umgang mit anderen Menschen und trotzdem in totaler Abhängigkeit von Gott. Und Jephtha sandte Boten zum König von der Kinder Ammon und ließ ihm sagen, was haben wir miteinander zu schaffen, dass du gegen mich gekommen bist, meinen Namen zu bekriegen. Wie kommt er auf so eine Rede, dass du gegen mich gekommen bist, meinen Namen zu bekriegen?
Nein, das hat ja auch einmal sogar, Saulus von Tarsus hat ja mal so beantwortet. Oder Jesus dem Saulus von Tarsus, was kennst du gegen mich?
Saulus verfolgst du mich?
Ja. Da identifiziert sich dann Jesus auch mit der Gemeinde.
Das Besondere ist, so sehr er sich vorneweg rückversichert hat, so klar hat er seinen Auftrag angenommen. Das ist das Faszinierende. Er redete diese Worte vor dem Herrn, danach gibt es keine Zweifel mehr. Dann nimmt er seinen Auftrag nämlich als Verteidiger ganz Gileads an. Immerhin drei Städte. Oben gab er eine halbe Stammmasse, zu dem Ohr, aus dem er selber war. Und er kämpft nicht einfach los, sondern er verhandelt. Leute, ich wäre so froh, wenn die heutige Politik sich dieses Kapitel mal zum Beispiel gibt. Guckt mal, wie das weitergeht. Und der König der Kinder Ammon sprach zu dem Boden Jephthas, weil Israel mein Land genommen hat, als es aus Ägypten heraufzog. Vom Arnon bis an den Jabbok und bis an den Jordan, und nun gibt die Länder in Frieden zurück. Da sandte Jephtha noch einmal Boten zum König der Kinder Ammon und ließ ihm sagen, so spricht Jephtha. Israel hat das Land Moabs und das Land der Kinder Ammon genommen, hat nicht das Land Moabs und das Land der Kinder Ammon genommen. Sondern als sie aus Ägypten hinaufzogen, wanderte Israel durch die Wüste bis zum Schilfmeer. Und es kam nach Kadesh, und Israel sandte Boten zum König von Edom und ließ ihm sagen, lass mich doch durch dein Land ziehen. Aber der König von Edom gab kein Gehör. Das hat deswegen solche Bedeutung, weil das entfernte Verwandte der Israeliten sind. Edom ist Nachkommen Esaus und Moab und Ammon sind die Kinder von
Lot,
die er mit seinen Töchtern betrunkenermaßen gezeugt hat. Nachdem ihn Gott und seine Töchter aus Sodom gerettet hat. Und der König von Edom gab kein Gehör und auch zum König von Moab sandte es, aber er wollte nicht. So blieb Israel in Kades. Und es wanderte durch die Wüste und umging das Land Edom und das Land Moab und kam vom Sonnenaufgang, also von Osten her, zum Land Moab, und sie lagerten jenseits des Arnon und kamen nicht in das Gebiet Moabs, denn der Arnon ist die Grenze Moabs. Und Israel sandte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, dem König von Hesbon, und Israel ließ ihm sagen, lass uns doch durch dein Land ziehen bis an meinen Ort. Aber Sihon traute Israel nicht, es durch sein Gebiet ziehen zu lassen, und Sihon
versammelte sein ganzes Volk und sie lagerten in Jahza. Und er kämpfte gegen Israel und der Herr, der Gott Israels, gab Sihon und sein ganzes Volk in die Hand Israels und sie schlugen sie. So nahm Israel das ganze Land der Amoriter, die jenes Land bewohnen, in Besitz. Sie nahmen das ganze Gebiet der Amoriter in Besitz, vom Arnon bis zum Jabbok und von der Wüste bis an den Jordan. Und so hat nun der Herr, der Gott Israels, die Amoriter vor seinem Volk Israel vertrieben. Und du willst uns vertreiben? Nimmst du nicht das in Besitz, was Kamos, dein Gott, dir zum Besitz gibt? So auch alles, was der Herr, unser Gott, vor uns vertrieben hat, das wollen wir besitzen. Und nun bist du etwa besser als Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab? Hat er je mit Israel gerechnet oder je gegen sie gekämpft? Während Israel in Hesbon wohnte und in seinen Tochterstädten in Aroer und in seinen Tochterstädten und in allen Städten, die längs des Arnon liegen, 300 Jahre lang, warum habt ihr sie denn nicht in jener Zeit entrissen? Und nicht ich habe gegen dich gesündigt, sondern du tust übel an mir, gegen mich zu kämpfen. Der Herr, der Richter Israels, der richte heute zwischen den Kindern Israel und den Kindern an.
Ich sag's nochmal, Hur und so, mit so einem präzisen Geschichtswissen, mit so einer Bereitschaft zum Frieden und gleichzeitig mit so einer Fähigkeit zu kämpfen. Für mich einer der vorbildlichsten Männer der Bibel überhaupt. Weil er das vorausnimmt, was Jesus seinen Jüngern befiehlt. Im Matthäus-Evangelium, im Lukas-Evangelium haben wir diese Sachen eben nicht zu nehmen, sondern lieber zu leiden oder nicht zu kämpfen, sondern nachzugeben. Das ist diese Haltung, die er hat. Zweimal wird verhandelt. Es wird Bezug genommen auf die 300 Jahre Frieden, die zwischen den Ländern waren. Und er sagt, warum willst du kämpfen? Aber es macht auch deutlich, dass Verteidigung legitim ist. Wir können auch was aus diesem Text lernen, nämlich wie Manipulation funktioniert. Und wie wichtig das ist, dass man darauf eine Antwort hat. Das, was der Ammoniter sagt, ist manipulativ. Weil Israel mein Land genommen hat, als es aus Ägypten hinaufzog, vom Arnon bis an den Jabbok und bis an den Jordan, und nun gibt die Länder in Frieden zurück. In Frieden. Was wir heute an Nahostpolitik gerade erleben, hat genau solchen Charakter. Genau dieses manipulative Friedensgerede. Und dabei ist längst ein Krieg gerüstet. Und dabei ist längst der Kampf im Gang. Und was fehlt, sind Leute, die diese Bosheit entgegenzutreten bereit sind. In dem Namen des Herrn. In seinem Auftrag. In seiner Kraft. Aber der König der Kinder Ammon hörte nicht auf die Worte Jephthas, die er zu ihm gesandt hatte. Da kam der Geist des Herrn über Jephtha und er zog durch Gilead und Manasse und zog nach Mitzpe in Gilead und von Mitzpe in Gilead zog er gegen die Kinder Ammon. Und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach, wenn du die Kinder Ammon wirklich in meine Hand gibst, so soll das, was zur Tür meines Hauses herauskommt, mir entgegen, wenn ich in Frieden von den Kindern Ammon zurückkehre, es soll dem Herrn gehören und ich werde es als Brandopfer opfern. Da kam der Geist des Herrn über Jephthah. Eine der nicht so vielen Stellen im ganzen Alten Testament, wo vom Geist Gottes die Rede ist.
Wir haben das bei Simson. Wir haben das hier. Ich könnte das im Moment nicht aus dem Gedächtnis aufzählen. Es sind nicht so viele Stellen.
Gideon.
Was? Gideon, genau. Das hat man einmal vorneweg. Genau.
Immer dann, wenn Menschen in Autorität Gottes handeln, ist es aus dem Geist Gottes. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und im nächsten Moment macht er etwas, vor dem wir später ausdrücklich gewarnt werden. Ihr macht und glückt, und das ist aus meiner Sicht tatsächlich aus der Unsicherheit seiner Herkunft ableitbar. Ja, wenn du wirklich die Amulette meinst. Er hat bis zu diesem Tag mit Gott ja wenig Erfahrung gemacht. Er hat die Berufung angenommen. Er redet vor Gott. Er bezieht sich auf Gott wie kaum jemand anderes. Und er gibt ihm ein Gelübde. Wo kommt das her? Ja, wo kommt die Sache her, dass wir Gott Gelübde geben?
Jakob hat ja auch
nur
Gelübde gegeben.
Deswegen frage ich, wo kommt das her? Ja. Immer aus Unsicherheit. Immer um den eigenen Zweifel zu überwinden. Und es gibt dafür ganz wichtige Regeln. Das bitte ich euch anzustreichen und zu Hause einmal sorgfältig nachzulesen. Es gibt zum Thema Gelübde ein ganzes Kapitel in der Bibel. Wer weiß, dass das wirklich da steht. Ich habe es sicher schon mal gelesen. Sollte man wissen. 4. Buch Mose, Kapitel 30. Sind die Regeln des Gelobens. Das ist deswegen so interessant, weil...
Nochmal, 4. Buch Mose.
4. Buch Mose, Kapitel 30. Das ganze Kapitel. Es sind die Regeln des Gelobens. Es gibt nur wenige Verse, die sich auf den Mann beziehen. Wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde tut, ist er an sein Wort gebunden. Insofern ist uns Jephtha ein großes Vorbild. Und es zeigt, dass es wirklich ein gottesfürchtiger Mann ist, wie man ganz wenig hat. Wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde tut, ist er daran gebunden. Bei Frauen fällt sich das anders. Warum? Es gibt dort nämlich drei Regeln. Die Jungfrau, die noch im Haus ihres Vaters ist, also eine junge Frau, ein Mädchen, eine Unverheiratete. Wenn die etwas dem Herrn gelobt und der Vater hört das, wenn er dem an demselben Tag widerspricht, ist das komplett außer Kraft gesetzt und diese Mädchen ist vor Gott schuldlos. Wenn dann eine Frau zur Ehefrau wird und der Mann hört das, ist es genauso. Das wird nochmal, also wenn eine Frau zur Ehefrau wird, das zweite. Das dritte, wenn eine Frau Ehefrau ist, außerhalb des Vaterhauses. Und der Ehemann hört, egal was sie dem Herrn verspricht, und er schweigt dazu. Bestätigt er das. Wenn er dem widerspricht, setzt er das außer Kraft. Das ist so eine wichtige Regel. Wirklich, wir sollten als Gläubige das alles beherzigen. Warum ist das so?
Worte macht rein.
Erstens das und zweitens, weil die Frauen mehr das Herz auf der Zunge tragen. Frauen tragen das Herz auf der Zunge.
Ach so, ja.
Für sie ist das Reden gleichzeitig das Herz leer zu machen.
Mhm.
Ja, man sagt auch als Sprichwort, wer das Herz voll ist, geht der Mund über.
Mhm.
Zumindest für Frauen ist das normal. Und wir haben wieder verschiedene Beispiele, wie Frauen eben auch Gelübde aussprechen. Beispiel, Hannah, die Mutter Samuels, spricht dieses Gelübde vor Gott aus, während ihr Mann nicht dabei ist. Vielleicht ist er mit der anderen Frau gerade beschäftigt. Das ist das Problem, wenn man mehrere Frauen hat. Du kommst gar nicht hinterher. Wie lässt sich das in der heutigen Zeit, das Neue Testament, übertragen? Diese Regel, diese Regelung des. Bitte?
Des Widerrufens. Regel des Widerrufens oder
was? Na, überhaupt, des Gelobes.
Das gilt immer noch, oder?
Ja, das gilt immer, weil tatsächlich Worte Macht haben.
Mhm.
Und ich sage mal so, wer. Jeder Vater oder jeder Ehemann wird solche Situationen merken, dass einfach mal schlechte Worte fallen. Schluckt das nicht einfach, sondern widersprecht. Man muss da nicht kämpfen, sondern setzt das außer Kraft, indem ihr das eigene Wort vergeben. Im Neuen Testament haben wir zwei Dinge. Erstens, schwört überhaupt nicht. Gelübde ist ein Schwur. Schwört überhaupt nicht. Das ist die Warnung, die daraus kommt. Und ich muss sagen, das ist die zweite Aufgabe, die Jephtha bis heute erfüllt. Er gibt das Beispiel, dass man nicht schwören soll. Eben, weil wir keinerlei Zugriff auf die Zukunft haben. Auf die Zukunft. Es ist so, wir können nicht sagen, das und das wird passieren oder denken, das und das wird passieren, deswegen rede ich so oder so. Wir wissen nicht, was kommt. Gott alleine weiß das. Und er ermutigt uns, nicht den Mund zu voll zu machen. Es gilt deswegen noch, weil Jesus sagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Alles, was mehr ist als das, ist aus dem Bösen. Also nicht nur Jesus, sondern immer setzen wir es sofort. Das, was wir sagen, gilt. Deswegen brauchen wir auch nicht zu schwören. Wenn wir Ja sagen, meint es Ja. Und wenn Nein sagen, meint es Nein. Wir können auch solche Dinge widerrufen. Aber nicht, wenn ich das vor Gott mit einem Eid verknüpft habe. Interessant, dass diese selbe Regelung aus der Bibel bis heute auch schon im deutschen Recht verankert ist. Das ist das unter Eid aussagen. Das ist praktisch ein Gelübde. Das ist der Hintergrund, den wir hier haben. Gott anrufen, den Namen Gottes anrufen, um etwas zu bekräftigen oder eben außer Kraft zu setzen. Und welches Risiko das hat, das zeigt uns das heutige Kapitel. Und so zog Jephtha gegen die Kinder Ammon, um gegen sie zu kämpfen, und der Herr gab sie in seine Hand. Und er schlug sie von Aroer an, bis man nach Minnit kommt, 20 Städte, und bis nach Abel Keramim. Und er richtete eine sehr große Niederlage unter ihnen an, und die Kinder Ammon wurden gebeugt vor den Kindern Israel. Seine Abhängigkeit von Gott ist verknüpft mit dieser Autorität über die Feinde. Und als Jephtha nach Mizpah kam, zu seinem Haus, siehe, da trat seine Tochter raus, ihm entgegen mit Tamburinen und mit Reigen, und sie waren nur die einzige, außer ihr hatte er weder Sohn noch Tochter. Und es geschah, als er sie sah, zerriss er seine Kleider und sprach, ach, meine Tochter. Tief beugst du mich nieder und du bist unter denen, die mich in Trübsal bringen. Denn ich habe meinen Mund gegen den Herrn aufgetan und kann nicht zurücktreten. Und sie sprach zu ihm, mein Vater, hast du deinen Mund gegen den Herrn aufgetan, so tu mir, wie es aus deinem Mund hervorgegangen ist, nachdem der Herr dir Rache verschafft hat an deinen Feinden, den Kindern. Und sie sprach zu ihrem Vater, es geschehe mir diese Sache, lass 2 Monate von mir ab, dass ich hingehe und auf die Berge hinabsteige und meine Jungfrauschaft beweile ich in meinem Volk. Das kommt danach. Der erste Abschnitt ist krass. Diese Kommunikation zwischen Eltern und Kindern, zwischen Vater und Tochter, kann man nur jeder Familie wünschen. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres und es zeigt mir, wie tief die Gottesfurcht in dieser Familie verwurzelt war. Da wird überhaupt nicht das Vorher oder Nachher berichtet. Wenn man dagegen einmal die Familie Gideon sieht, wie das aus dem Ruder gelaufen ist, vorher durch Götzendienst, nachher durch Horror und dann die Familie Gideons hat, vorher der Horror und nachher diese totale Übereinstimmung mit Gott, dann weiß man, welche Familie man sich wünschen muss. Dieses Verhältnis zwischen Vater und Tochter, es gibt ja viele Beispiele zwischen auch im Internet, ist was ganz Besonderes. Aber was mich am meisten bewegt, ist der Vers 36. Warum?
Ich habe alles, wie ich ihm zugestimmt habe.
Nee, weil das noch was zeigt. Das Mädchen, so jung wie gewesen ist, hatte einen geistlichen Durchblick, den man gar nicht toppen kann. Guckt mal diesen letzten Satz. Nachdem der Herr dir Rache verschafft hat an deinen Feinden, den Kindern anderer. Sie sagt nicht an deinen Feinden, die dich früher ausgestoßen haben. Das ist Erziehung Gottes. Dieser Halbsatz zeigt mir, wie Jephtha mit seinem eigenen Kind seine eigene Geschichte kommuniziert. Er hat nicht den Hass auf seine Brüder ihr weitergegeben. Er hat nicht den Hass auf seine Feinde, die Israeliten, gepredigt, sondern sie hatten ganz klares Verhältnis, was Feinde sind und was Gott liebt und was nicht. Und ich wünsche das wirklich allen meinen Kindern sowieso, aber eben auch allen Kindern aus gläubigen Familien, dass sie mit solcher Klarheit aufwachsen, zu unterscheiden. Das ist das, was heute so fehlt. Das ist, was so selten ist. Dass Menschen, die Schwierigkeiten durchleben und sie durchlebt eine Schwierigkeit, die man nicht toppen kann. Sie verliert als Jungfrau ihr Leben durch einen unbedachten Ausbruch ihres Vaters und bleibt trotzdem in totaler Übereinstimmung. Dieses Mädchen werden wir mal wiedersehen, ganz 100%. Ganz klar. Und sie sprach zu ihrem Vater, es geschehe mir diese Sache, lass 2 Monate von mir ab, dass ich hingehe und auf die Berge hinabsteige und meine Jungfrauschaft beweine, ich und meine Freundinnen. Und er sprach, geh hin. Und er entließ sie für 2 Monate. Und sie ging hin, sie und ihre Freundinnen, und beweinte ihre Jungfrauschaft auf den Berg. Und es geschah am Ende von 2 Monaten, da kehrte sie zu ihrem Vater zurück und er vollzog an ihr das Gelübde, das er gelobt hatte. Er hatte aber keinen Mann erkannt. Und es wurde zum Bau von Israel, Jahr für Jahr, gehen die Töchter Israels hin, um die Tochter Jephthas des Gileaditers zu preisen, 4 Tage im Jahr. Boah, das ist eine Heilige. Auch diese Nüchternheit. Sie gibt sich nicht einfach hin und sagt, ach,
ich werde jetzt mal depressiv, sondern sie sagt, lass mich eine kurze Zeit noch, um Abschied zu nehmen. Mit meinen Freunden einfach zu regeln, was zu regeln ist. Die Jungfrauschaft beweinen heißt ja, sie hatte geplant, selber Kinder zu haben. Sie war bereit für die Ehe. Sie hatte eigene Ziele, eine Mutter zu sein. Und wird geopfert. Und anders als Isaak nicht durch irgendeinen Ersatz befreit. Isaak sollte geopfert werden. Das war der Unterschied. Da hatte Abraham kein Gelübde getan. Gott hatte ihn ihn beauftragt. Und Gott hat einen Ersatz ersehen. Das ist ein Unterschied. Wenn wir etwas tun, wozu Gott uns beauftragt, und etwas, was wir mit unserem eigenen Wollen tun. Nochmal. Das kann sich auch merken. Der Unterschied zu dem, wozu Gott uns beauftragt, da ist er verantwortlich und wird notfalls einen Ersatz schaffen. Aber was wir mit unserem eigenen Wollen entscheiden, das warten wir auch aus. Als Brandopfer. Als Brandopfer. Ja, das ist ja das. Wie er gelobt hat. Das ist ja das, was er vorne gesagt wurde. Das erste, er hat nicht damit gerechnet, dass er eine Tochter geben kann. Ein Hund wird es nicht gewesen sein, weil das wäre unrein gewesen. Er geht davon aus, dass von seinem Besitz irgendwas kommt. Vielleicht sogar noch ein Mitarbeiter. Vielleicht einer Sascha, wohl, das keine Ahnung.
Also damit gerechnet haben muss, indem er das sah.
Das sage ich dir mal so, so ticken wir noch. Die sind dann so fokussiert, da hat er in dem Moment nur den Kampf vor sich und nicht die Familie. Ich glaube wirklich, an dieser Stelle sind Frauen in der Regel komplexer in ihren Denkstrukturen. Männer sind so schubladenhaft, so fokussiert auf eine Sache, dass sie das andere durchaus hin und wieder mal einfällt. Und sie kehrt zurück. Was für eine Beziehung. Und ihr vollzieht. Und sie wird zur Legende. Von da an. Und ich denke, bis heute gibt es solche Vorbilder. Ist sie solch ein Vorbild für viele Nonnen und heilige Frauen, ihr Leben Gott zu opfern und dabei auf eine eigene Familie zu verzichten. Das ist der Hintergrund. Auch des gesamten Diakonissen und Nonnenwesen. Und jetzt fällt mir wieder ein, den Buß, den ich noch weitergeben soll. Wir haben vorgestern lange miteinander gesprochen. Sie ist 94 Jahre alt, kann kaum noch sehen, aber hört. Und ich habe sie ja letztes Jahr mal besucht und sie hat eine Freundin, die in derselben Pflegeeinrichtung wohnt und jeden Morgen um 10 rufen sie einander an, um zu wissen, ob sie noch beide leben oder einer über Nacht gestorben ist. Und wenn sie beide leben, dann treffen sie sich und ihre Freundin liest ihr vor oder sie singen gemeinsam. Mhm. Und sie hat gefragt, ob ich sie dann nochmal wieder besuche, weil man ja nicht wissen kann, ob es vielleicht das letzte Mal ist. Das ist so eine heilige Frau, die wirklich ihr Leben dem Herrn zur Verfügung stellt. Und die in diesem Alter in einer Klarheit ist, in einer Entscheidungsfähigkeit. Das ist für mich ein riesiges Vorbild. Solche Mütter im Glauben. Und haben angefangen, die Jefras Tochter, haben ihr Leben geopfert, ganz dem Herrn. Und ich frage mich, ob dieses Opfer, was ja zumindest der Vater mit dem Sieg verknüpft hat, nicht tatsächlich etwas ist, was man sagt, den geistlichen Preis. Wir zahlen einen Preis für Überwindung. Jesus hat die Hölle
Sünde den Tod besiegt um den Preis seines Lebens. Und ich denke, deswegen ist sie auch für Männer ein Vorbild. Abgesehen von dieser Sache, dass wir nicht schüren sollen. Aber der Preis ist auch heute zu bezahlen. Wenn wir wirklich den Sieg haben wollen, müssen wir bereit sein, unser Leben zu geben. Dieses Mädchen hat den Preis bezahlt. Für den Sieg, den Israel damals hatte. Ich wünschte, dass wir bereit sind. Genauso mutig, hingegeben, nüchtern, unser Leben einzusetzen. In der Nacht erlebt. Amen.